Liebe Kattokastlerinnen und Kattokastler, ich begrüße Sie heute zu einer ganz besonderen Folge, denn wir sind heute nicht wie üblich zu zweit, sondern zu dritt. In dieser Folge haben wir zwei Gäste aus der Praxis, und zwar Frau Filipovic. Sie ist Pflegedirektorin am Uniklinikum in Köln, und es gesellt sich noch zu uns Herr Nano. Er ist dort Pflegedienstleitung. Die beiden werden uns ein bisschen über einen kleinen Rückblick ermöglichen auf den Verlauf der Corona-Krise in ihrer Einrichtung. Darum soll es aber nicht nur gehen, sondern wir möchten auch einen Blick auf das Thema Digitalisierung und Ausbildungsmöglichkeiten werfen. Ja, und für diesen sehr spannenden Bericht holen wir die beiden mal mit dazu. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten, am Kattocast teilzunehmen. Ja, damit sich unsere Zuschauenden oder Zuhörenden nicht wundern, Sie tragen beide einen Mundschutz. Da können Sie vielleicht gerne gleich auch noch was zu sagen. Ich sitze allein in meinem Büro, deswegen brauche ich gerade keinen. Genau, vielleicht mögen Sie sich erstmal kurz vorstellen und ein bisschen was zu Ihrer Arbeit erzählen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, damit wir an Ihrem Projekt mitarbeiten dürfen, beziehungsweise unseren Beitrag dazu leisten können. Mein Name ist Marina Filipovic, ich bin Pflegedirektorin hier an der Uniklinik Köln. Ich bin seit dem 1.1. diesen Jahres hier in dieser Funktion, bin Fachkrankenschwester für Anästhesiepflege und Intensiv und habe schon in vielen verschiedenen Bereichen des Krankenhauses, besser zu sagen, in allen Bereichen bis auf den psychiatrischen Bereichen schon die führende Position inne gehabt. Und bin seit 2003 hier in der Uniklinik tätig und habe eben mich auf diese Position beworben und habe im Januar die Aufgabe der Pflegedirektorin hier in der Uniklinik Köln übernommen.
Danke. Genau, mein Name ist Dennis Nano. Ich bin Pflegedienstleitung für den allgemeinen Pflegebereich, also eine davon. Ich habe noch drei weitere Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe die Position letztes Jahr im März übernommen, weil ich zeitgleich noch an der Katholischen Hochschule in Köln noch meinen Masterabschluss in Pflegemanagement gemacht habe. Ich habe 2000 mein Examen gemacht in der Pflege, habe auch in verschiedensten Bereichen seitdem gearbeitet und bin seit 5,5 Jahren jetzt hier an der Uniklinik Köln tätig und wie gesagt seit letztes Jahr dann als Pflegedienstleitung.
Jetzt für unsere nicht, ich sag mal, medizinisch als affinen Zuschauenden, können Sie noch kurz einen Satz zu dem Unterschied zwischen Pflegedirektion und Pflegedienstleitung verlieren?
Ja, also Pflegedirektorin ist für den kompletten Pflegedienst zuständig und verantwortlich und ist auch Vorstandsmitglied. Die Pflegedienstleitungen bei uns in der Uniklinik haben Bereiche bzw. Ressorte, wie wir es nennen. Und in aller Regel zwischen 250 und 300 Vollkräfte zu leiten.
Genau, mein Ressort vielleicht auch nur kurz zur Erklärung fällt zum Beispiel der orthopädische und der unfallchirurgische Bereich, die Herzthoraxchirurgie, Kardiologie, aber auch Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Augenklinik und noch Polikliniken. Also ein sehr bunter Mix, sagen wir so, ja.
Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Das ist immer ganz hilfreich, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Jetzt haben wir uns ja vorgesprochen zu dem Kattocast und die Empfehlung oder der Kontakt kam ja auch über Professor Dr. Heul von der Katto zustande, wo ich ihm sehr dankbar für bin, weil das natürlich sehr spannend ist, in Ihren Bereich nochmal so aus Ihrer Perspektive Einblick zu bekommen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir erstmal so eine kleine Rückschau machen, denn seit ein paar Wochen betrifft es ja auch, ich sag mal, so gut wie alle, dass man so ein bisschen in der Quarantäne ist. Das Thema Corona ist in aller Munde. Wie würden Sie denn den Bericht rückblickend erstatten wollen? Also wie ist das bei Ihnen losgegangen? Was hat sich bei Ihnen dadurch verändert?
Ja, bei uns ist es ja losgegangen am 25.02. Da hatten wir die Information bekommen, dass der Indexpatient in der Düsseldorfer Klinik, Uniklinik aufgenommen worden ist. Und wir hatten festgestellt, dass dieser Patient bei uns ambulant zur verschiedenen Untersuchungen war wegen seiner ursprünglichen Erkrankung. Also die Einlieferung in die Klinik in Düsseldorf hatte ja keinen Zusammenhang mit den Untersuchungen, die der Patient hier bei uns hatte. Und wir haben uns dann in der Nacht noch zusammengesetzt in einem Vorstand und im Krisenmanagement und haben dann alle Mitarbeiterinnen und Patienten herausgesucht, die einen potenziellen Kontakt mit diesen Indexpatienten hatten. Und das Gesundheitsamt war auch mit direkt involviert und hatte dann veranlasst, dass diese Mitarbeiterinnen und Patienten kontaktiert werden und dass bei denen auch Abstriche dann durchgeführt wurden. Gott sei Dank waren alle Kontaktpersonen als negativ getestet worden. Daraufhin haben wir auch relativ schnell ein Infektionsschutzzentrum hier bei uns auf dem Gelände implementiert bzw. eröffnet, auch in der Zusammenarbeit mit dem Kölner Gesundheitsamt, und haben dort sehr, sehr viele sowohl Bürger als aber auch Mitarbeiter getestet. Haben dann Kontaktpersonenmanagement gegründet aus vielen verschiedenen Bereichen. Hier aus der Uniklinik haben die Kolleginnen und Kollegen da mitgearbeitet, so dass sie unterstützend Mitarbeiter kontaktiert haben, die eventuell in einem Kontakt waren beziehungsweise Patienten betreut hatten, die sich später als positiv herausgestellt haben.
Okay, das klingt so, als hätten Sie da sehr früh schon den richtigen Weg gewählt, um letztlich auch zu prüfen, dass niemand erkrankt ist. Dann wird es ja vermutlich als nächstes notwendig gewesen sein, alle möglichen Dinge innerhalb der Einrichtung auch umzustellen und Konzepte zu entwickeln.
Wir haben dann im weiteren Verlauf dann verschiedene Konzepten für die Intensivbetreuung erstellt, für die allgemeinpflegerische Betreuung, für die Betreuung der Patienten in der zentralen Notaufnahme. Uns war es von vornherein klar, aber auch wichtig, dass wir die Wege der Patienten, die potenziell Covid-19 erkrankt sind oder eben infiziert sind mit SARS-CoV-2, trennen von den Patienten, die SARS-CoV-2-virusfrei sind. Und von daher hatten wir dann sehr große Baumaßnahmen in der ZNA relativ schnell umgesetzt, so dass wir zum Beispiel in den OP-Sälen, die angrenzend waren, dann Schockräume eröffnet haben, damit wir wirklich zwei getrennte Wege gehabt haben. Das Infektionsschutzzentrum haben wir auch noch erweitert für die in einem separaten Haus für die potenziell infizierten Kinder. Und wir haben eine Intensivstation definiert und haben aber auch ein Stufenkonzept für die Intensivversorgung erstellt, wonach wir immer mehr und mehr Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegen könnten. Natürlich hat der Vorstand auch entschieden, mit dem ärztlichen Direktor, dass wir die elektiven Kapazitäten herunterfahren, so wie auch der Gesundheitsminister des Landes, aber auch der Bundesregierung vorgegeben hat, hatten wir das sogar bis auf 50% reduziert, so dass wir auch zahlreiche Kapazitäten wirklich frei hatten bei uns im Haus. Wir hatten auch eine Allgemeinstation definiert, die eben ausschließlich Covid-19-Patienten bzw. die Verdachtsfälle dann aufgenommen hat. Und als wir dann gemerkt haben, dass wir nicht mehr so viele Kapazitäten brauchen, haben wir sukzessive angefangen, die OP-Kapazitäten zu reaktivieren. Und gerade jetzt möchten wir in dieser Woche die Kapazitäten ca. 80% wieder aufnehmen. Und natürlich aber immer unter ganz engmaschigem Monitoring, was passiert, insbesondere was passiert jetzt, wo die Maßnahmen in der Öffentlichkeit etwas gelockert sind, ob die Infektionszahlen steigen oder eben aber nicht, so dass wir jederzeit auch bereit sind, wieder die Kapazitäten etwas zu reduzieren, um mehr Intensivkapazitäten zu haben oder allgemein stationäre Betten zu haben. Mhm. Wir haben aber gleichzeitig, es wurde uns relativ schnell klar, dass wir eventuell mehr Personal gebrauchen werden, haben natürlich die die erschreckenden Bilder aus Italien gesehen, wo das Personal auch komplett überfordert war. Und wir haben direkt gedacht, vielleicht kommen wir auch in dieser Lage und haben, ich persönlich, aber auch die Pflegedienstleitung und auch unsere Personalabteilung hat ja unfassbar viele Angebote aus der Bevölkerung bekommen, sodass wir entschieden haben, die Plattform Helfende Hände zu implementieren, wo dann diese Angebote professionell eben dokumentiert werden könnten und die Helfer auch eine Rückmeldung bekamen. Und vor circa 2 Wochen haben wir auch in der Tat auch einige in Anspruch genommen und wir sind auch froh, dass wir auch einige qualifizierte, examinierte Pflegekräfte gewinnen könnten, sogar manche auch eingestellt, also dauerhaft eingestellt. Und das ist wirklich toll, also die Resonanz aus der Bevölkerung war fantastisch. Andererseits haben wir uns natürlich auch hier bei uns im Haus umgeschaut, wo haben wir noch Kapazitäten, haben wir noch Geschäftsbereiche, wo vielleicht examiniertes Pflegepersonal oder Intensivfachpflegepersonal eingesetzt ist, was wir durch eine Schulungsmaßnahme auch schnell rekrutieren können. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben dann Hospitation und Schulungstermine für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Case Management angeboten, aus dem Medical Coder Bereich, Study Nurses, aber auch aus der Anästhesiepflege und aus dem OP-Bereich, weil dadurch, dass wir die Kapazitäten reduziert hatten, hatten wir aus dem OP- und Anästhesiepflegebereich natürlich auch Ressourcen. Und wir sind den Mitarbeitern sehr, sehr dankbar, dass sie auch ganz unkompliziert ihre Hilfe angeboten haben und sich da in dem Bereich auch einarbeiten lassen haben. Das war natürlich hervorragend. Weiter haben wir Schulungsvideos kurzfristig organisiert in unserem Skills Lab und mit unserer Krankenhaushygiene, das wir auch auf YouTube hochgeladen haben und so wie die Zahlen es zeigen, haben auch andere Kolleginnen und Kollegen aus umliegenden Häusern oder vielleicht auch bundesweit das auch zum Schulungszwecken genutzt. Wir haben im Skills Lab auch weitere Schulungen organisiert, weil wir natürlich in der ZNA, in unserem Infektionsschutzzentrum, auch auf den Intensivstationen auch Ärzte und Ärztinnen zusätzlich gebraucht haben. Und aus den Forschungsbereichen haben Ärzte und Ärztinnen sich bereit erklärt und diese wurden dann auch dort geschult. Für den Fall, dass wir noch mehr Kapazitäten brauchen.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für, ich sag mal, die Leute, die das nicht kennen. Also das Skills Lab ist ja aus meinem Verständnis quasi ein Erprobungs- und Testraum, wo man lernen kann, an einer realen Situation lernen kann, wie man es dann später in der tatsächlichen Praxis umsetzen muss. Das heißt, man kann ganz bestimmte Verhaltensweisen einüben oder Techniken einüben, die dann im späteren beruflichen Alltag notwendig sind. Okay, das heißt, Sie konnten, also ich habe Ihnen sehr gespannt zugehört und muss ehrlich sagen, das ist natürlich, man hört das immer wieder, wie beeindruckend die Arbeit umgesetzt worden ist, wie stark das Personal so an die Grenzen oder über die Grenzen hinausgegangen ist. Aber wenn man sich überlegt, in welcher kurzen Zeit denn da der Umbau einer ja nicht wirklich kleinen, sondern sehr, sehr großen Einrichtung erfolgt ist, da muss man wirklich den Hut vorziehen. Ich kann das von Hochschulseite aus sagen, wir sind ja eine relativ kleine Hochschule und haben ja im Prinzip in Anführungsstrichen das Gebäude geschlossen und auf digital umgestellt. Das war nicht wenig Arbeit und da sind viele Tag und Nacht mit beschäftigt gewesen. Aber in meiner Vorstellung ist der Umbau eines solchen Gebäudes und auch des Pflege- und Betreuungsapparates, der da ja hinten dran hängt, doch nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Das ist schon sehr beachtlich, das in so kurzer Zeit so organisiert auf die Beine zu stellen. Genau.
Ja, das war ja auch ein wirklich ein großartige Leistung von allen Mitarbeitern hier in der Uniklinik und so schwer diese Krise ist, aber einen wunderschönen Nebenaspekt hat sie, nämlich dass es gezeigt hat, dass wir in der Krise wirklich sehr schnell sehr eng Hand in Hand arbeiten, so wie unsere Leitlinien das auch sagen und dass alle Berufsgruppen ganz schnell und auf dem kurzen Dienstwege auch bereit waren, viele Sachen zu tun. Unsere technische Abteilung hat wirklich über Nacht sozusagen in dem Infektionsschutzzentrum alles neu aufgebaut. Das Haus sollte ja ursprünglich abgerissen werden, da soll ja auf dem Gelände das neue Zentrum für Familien Gesundheit entstehen und das ist einfach ja beachtlich gewesen, in welcher Geschwindigkeit das alles wieder aufgebaut worden ist. Wir haben in diesem Haus auch unten im Keller sogar noch eine zusätzliche virologische Abteilung aufgemacht und die Mitarbeiter haben Großartiges geleistet.
Jetzt ist es schön und ich finde, das ist immer gut, wenn man, also wir wollen unseren Cast ja hier nicht nur auf das Thema Corona oder Covid-19 beschränken. Deswegen ist es schön, dass Sie alles, alle Stationen mit erwähnt haben oder sehr viele Stationen mit erwähnt haben. Trotzdem weiß ich ja von Ihnen, Herr Nano, dass Sie ganz speziell auf einer, auf der Covid-Station eingesetzt sind oder die, die Station als Pflegedienstleitung dort leiten. Vielleicht können Sie uns dazu trotzdem nochmal einen Einblick geben. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, gerne. Also wir haben Anfang März, nachdem klar war, oder nachdem erstmal nicht so klar war, wie viele Patientinnen und Patienten kommen vielleicht auf uns zu, haben wir aber zügig reagiert und diese erste Station eröffnet. Und die Herausforderung lag natürlich auch insbesondere, dass das Personal nicht nur zu schulen, sondern auch viel Ängste zu nehmen, weil wir waren mittlerweile, glaube ich, alle geprägt durch Medienberichte, insbesondere halt aus Italien. Und da gab es natürlich schon viele Ängste auch, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Und da haben wir wirklich versucht, ich sag mal, mit einem Kernteam dieser Station, also diese Station ist eigentlich die Unfallchirurgie gewesen und die wurde dann erst umgewidmet und auch quasi völlig leer geräumt, die Patienten verlegt. Und dann wurde, ich sag mal, sehr fokussiert und versucht in Ruhe gemeinsam eben diese Station dann, ich sag mal, jetzt neu auszurüsten mit Materialien, zu überlegen, wie viel Personal können wir brauchen oder brauchen wir auch im ersten Schritt, was muss geschehen. Und da haben wir halt, wie gesagt, diese Schulungsvideos entstehen lassen mit unseren eigenen Schutzmaterialien, weil da gibt es ja auch sehr Unterschiedliches, um da auch Sicherheit zu vermitteln. Ich kann mich daran erinnern, das erste Wochenende bestand eigentlich in allen Schichten, Früh-, Spät- und Nachtdienst, ausschließlich aus Schulungen. Da war die Station noch gar nicht belegt, aber wir hätten halt zu jeder Zeit quasi sagen können, okay, wir können jetzt belegen, aber in diesem Zeitraum haben wir halt sehr ja, dazu genutzt, um Ängste zu nehmen, um dann auch, ich sag mal, vorzubereiten und wirklich zu trainieren. Und das ist in Zusammenarbeit auch mit den Pflegepädagogen im Vorfeld sehr gut passiert. Wir haben eine Infektionsstation und wir haben die Pflegepädagogen dorthin geschickt und gebeten, dass sie bitte sich Covid-Patientenbehandlung anschauen und bitte, quasi ermitteln, was für ein besonderer Pflegebedarf wohl wahrscheinlich ein Patient, Patientin mit einer Covid-Erkrankung hat. Und deswegen konnten wir darüber auch so ein bisschen Angst nehmen, weil in der Pflege waren es so Basics. Es ist sehr wichtig, Patientenbeobachtung, um wirklich zu schauen, wann geht es dem Patienten schlechter, also wann kann er nicht mehr auf einer Normalstation liegen. Und letztlich aber auch Basic, die Hygienemaßnahmen, aber da dann natürlich auch entsprechend so in kürzester Zeit routiniert geschult zu werden. Das war schon eine Herausforderung, aber es hat sehr gut funktioniert. Und wir haben jetzt, seitdem die Station eröffnet ist, liegen im Schnitt zwischen 15 bis 20 Patienten da. Aber das sind nicht alles positive Covid-getestete Patienten, sondern natürlich auch Verdachtsfälle. Und wir haben eine sehr hohe Besetzung erstmal im Pflegebereich dort quasi untergebracht, weil wir uns natürlich auch hoffen, wenn wir jetzt hätten in unserem Stufenplan mehr Stationen eröffnen hätten müssen, dann hätte im Schneeballsystem sich das Personal dann natürlich auch weiter schulen können. Mhm. Und ja, damit sind wir natürlich ganz gut gefahren. Das Personal kam aber nicht nur aus der Unfallchirurgie, sondern letztlich wurde vom ganzen Haus, ich sag mal, gestiftet. Es gab viele Freiwillige, die gerne dort unterstützen wollten. Aber auch in vielen Bereichen, wo wir den Betrieb runtergefahren haben, sind dann quasi auch Mitarbeiter jetzt auf diese Covid-Station gegangen.
Das heißt, Sie konnten im Prinzip, ich sag mal, das Ganze auch so ein bisschen präventiv vorbereiten und sind deswegen jetzt nicht in der ständigen Vollauslastung oder in der Überforderung, sondern sind gut aufgestellt, sagen wir es mal so.
Genau, wir haben da sehr früh reagiert. Niemand wusste ja genau, was auf uns zukommt oder auch wann das Ganze dann auch losgeht. Und am Anfang war ich immer sehr froh, dass wir ein bisschen Vorlauf hatten für die Schulungen. Und jetzt, Stand heute, bin ich natürlich sehr froh, dass es bis heute gar nicht so schlimm gekommen ist, wie wir uns das vielleicht alle, wie wir es alle befürchtet hätten.
Ja. Ja, jetzt genau, hört man ja in den Medien auch viel, dass die Kapazitäten ausgebaut worden sind, um falls es zu einer starken Infektionswelle kommt, dass man da gewappnet ist. Das haben Sie ja schon beschrieben. Sie haben ja auch durch einen umfassenden Umbau dem ganz sind begegnet. Haben Sie denn noch mehr getan, um sich ja speziell vorzubereiten?
Ja, wir haben eine freie Ebene im Beckenhaus, in die neurologische Klinik umziehen sollte, freigehalten. Und dort haben wir Intensivkapazitäten zusätzlich geschaffen. Wir haben dort auch Intermediate Care Betten geschaffen, aber auch Allgemeinstationsbetten zur Verfügung gestellt. Diese werden im Moment nicht gebraucht, aber wir können sie, sobald wir sie benötigen, auch personell eben ausstatten, dass dort auch Covid-19-Patienten behandelt werden könnten. Und wir haben zusätzlich in unserer Post-Anesthesia-Care-Unit vier zusätzliche Intensivkapazitäten geschaffen für die Patienten, die nach der Operation eine Intensivüberwachung benötigen. Diese Betten sind allerdings nicht für die Covid-19-Patienten gedacht, sondern eben für die Patienten, die neben der Covid-19 auch immer noch Erkrankung haben und die dringend behandelt werden müssen und insbesondere operativ behandelt.
Ist das Ganze ja mit einem unfassbaren personellen Aufwand verbunden? Wie Sie gerade schon sagten, Sie haben mehr Leute geschult, als theoretisch dann notwendig gewesen wären, um präventiv das Ganze vorzubereiten. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch andere Bereiche. Und jetzt gab's, hatten Sie ja gerade berichtet, Frau Filipowitsch, dass es da große Beteiligung, ich sag mal, oder große ehrenamtliche Meldungen gab, viele, die helfen wollten. Und gleichzeitig gibt es ja aber auch, ich sag mal, dass die Personalgewinnung, die ohnehin läuft, nämlich über das Ausbildungssystem. Wie kann man sich das denn gerade vorstellen? Also ich meine, es ist ja irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen, wir bilden aus. Sie hatten gerade schon gesagt, es gibt viele Ängste, die damit vielleicht gerade einhergehen. Merken Sie da Auswirkungen, was so die Zahlen angeht? Und oder können Sie überhaupt gerade aktuell ganz normal ausbilden?
Ja, also die Ausbildung haben wir begonnen. Wir haben am 1. April mit einem Kurs gestartet, und zwar für die generalistische Ausbildung. Und das war auch erstmal unklar, aber wir sind froh, dass wir doch den Kurs auch starten lassen könnten. Und zwar nämlich über E-Learning machen wir das, und so, dass der theoretische Unterricht eben digital stattfindet. Und das Faszinierende ist eben, dass vieles, was früher ja eher langsam vonstatten gegangen ist, doch plötzlich in der Krise relativ schnell und gut auch angenommen wird, wie zum Beispiel die ganzen Online-Tools, also nicht nur für die Ausbildung, sondern eben auch, ich hatte eben diese Videoschulungen erwähnt, aber auch eben alle Konferenzen finden mittlerweile online statt. Und nur wenn man wirklich nur zwei Treffen mit zwei Personen hat, dann treffen wir uns auch vis-à-vis, aber ansonsten machen wir Telefonkonferenzen. Und das funktioniert auch. Das funktioniert sogar mit 50 Menschen. Also das ist doch erstaunlich. Und wir haben bisher auch gutes und positives Feedback von unseren Auszubildenden bekommen, die eben diesen Theorieunterricht online gemacht haben. Und natürlich die praktische Ausbildung, die findet, sofern möglich, eben weiterhin in den Bereichen statt. Nach dem Ausbildungskenntnis dürfen wir die Auszubildenden dann eben auch auf die Stationen einsetzen.
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, das ist ganz nette Überleitung zum nächsten Thema, was mir noch wichtig zu klären oder zu fragen wäre. Denn natürlich ist klar, dass wir in einer Zeit gerade sind, die von Veränderungen geprägt ist. Und wir sind an Stellen auf einem, oder wir sind sehr schnell vorangetrieben worden, uns zu digitalisieren oder die Digitalisierung anders zu nutzen. Genau, wie ist denn da, so wenn Sie das jetzt rückblickend betrachten aus den letzten Wochen, wie hat sich das bei Ihnen verändert, Herr Nano? Wie können Sie das beurteilen?
Ja, also tatsächlich hat sich viel verändert an manchen Tagen. Glaube ich, dass wir viel mehr Kontakt haben als wie vorher, aber tatsächlich natürlich jetzt viel mehr über Telefonkonferenzen, über Videokonferenzen. Es ist zum Beispiel so, dass wir uns jetzt mit der Pflegedirektion bis vor kurzem auch täglich abgestimmt haben, mit allen Pflegedienstleitungen und das sind wichtige Termine, um einfach, dass alle das gleiche Informationslevel haben, auch aus den Krisenstäben und das weitere Vorgehen absprechen. Das hat sich verändert, weil sonst haben wir nicht täglich eigentlich in dieser großen Form Kontakt. Spannenderweise, was sich nicht verändert hat, und davon wäre ich eigentlich ausgegangen, ist zum Beispiel das Bewerberverhalten. Also wir haben nach wie vor viele Bewerbungseingänge und wir führen da natürlich jetzt auch auf unterschiedlichster Art und Weise Bewerbungsgespräche. Also natürlich immer mit dem Abstandsgebot, keine Frage, wie auf dem Klinikgelände auch mit dem Mundschutz, um nochmal irgendwie auch des Eingangs irgendwie deutlich zu werden, warum wir einen Mundschutz tragen. Und wir prüfen wirklich sehr genau, ist ein Kontakt wirklich wichtig und nötig? Können wir es per Telefon machen? Können wir es per Videotelefonie machen? Oder muss es am Ende doch persönlich sein, dann mit entsprechenden Regeln? Und das ist eine spannende Herangehensweise, weil daraufhin haben wir vorher nicht geprüft. Dann weiß man, man geht auch mal irgendwo vorbei und jetzt fokussiert man sich eigentlich eher auf gezielte Treffen. Und das hat sich in jedem Fall so verändert für uns. Was ich glaube, dass für die Arbeitsinhalte kann das gar nicht so verkehrt sein, weil wir legen schon sehr genau zurecht, was können wir heute ansprechen, was wollen wir vielleicht auch auf morgen schieben, weil wir eben gerade auch, ich sag mal, davon ausgehen, dass alle sehr viel zu tun haben natürlich, aber auch sehr viel in diese Konferenzen eingebunden sind. Weil eben schnell irgendwo nachhören oder mal kurz was anfragen an der Türe, das hat sich weniger geworden, weil man es irgendwie eher dann noch, ich sag mal, über Mail anfragt, hat jemand kurz Zeit, können wir uns da kurz austauschen. Aber ich freue mich auch wieder drauf, wenn wir wieder an der Türe klopfen können und kurz eine Frage stellen können.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die total spannenden Berichte und Einblicke. Es ist immer schön zu hören, dass trotz, ich sag mal, der Krisenzeiten und auch dem, was man medial ja viel wahrnimmt, natürlich auch teilweise sehr erschreckende Bilder, die man so sieht, dass es auch Berichte von sehr positiven Entwicklungen gibt, nämlich einer nach wie vor großen Bereitschaft, sich zu engagieren, einem hohen Bewerberfeld, einer total flexiblen Gestaltung ihres Arbeitsfeldes in wie gesagt, kürzester Zeit alles so umzubauen, da muss man wirklich vollen Respekt zollen. Als letzte Instanz unseres Kattocasts gibt es immer noch die 60-Sekunden-Botschaft. Die müssen Sie sich nicht teilen, denn das wäre ja ein bisschen gemein. Sondern Sie dürfen jetzt gerne ganz frei nochmal eine Botschaft nacheinander senden an unsere Zuschauenden, an Ihre Kollegen, Patienten, wie Sie mögen. Bitte sehr.
Ja, ich möchte auf jeden Fall vom Herzen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier im Haus danken und hoffe, dass wir diesen Spirit, diese Gemeinschaft auch in den nächsten Monaten und Jahren auch rübertragen können. Ich möchte mich bei unseren Patienten und Besuchern auch bedanken, weil die müssen natürlich auch vieles hinnehmen in dieser Krise. Sie dürfen nicht ins Krankenhaus. Die Patienten sind auch hier. Auch wenn wir vieles leisten und versuchen, die Einsamkeit ein bisschen leichter zu machen, trotzdem einsam. Und Bürgerinnen und Bürgern von Köln möchte ich auch von Herzen danken, dass sie sich so gut an die Vorgaben gehalten haben und Abstandsregeln. Danke.
Ja, da kann ich mich natürlich nur eins zu eins anschließen. Ich möchte aber auch nochmal sagen, ich fand wirklich toll oder ich finde wirklich toll, wie gut die Teams zusammengearbeitet oder zusammengefunden haben zum Teil. Das ist nicht selbstverständlich, aber mir hat wirklich auch nochmal gezeigt, dass Krisensituationen ganz andere Kräfte freisetzen. Und das habe ich in den letzten Wochen an ganz vielen Stellen erlebt. Und das hat mir sehr gut gefallen und das wünsche ich mir auch, dass das noch anhält und über die Krise hinaus, dass wir daraus Kraft schöpfen. Ja.
Okay, herzlichen Dank. Dann wünsche ich Ihnen eine weiterhin gute Zeit und hoffe, dass Sie so entspannt, wie Sie gerade wirken, weiter durch diese Situation gehen können. Genau, vielen Dank für Ihre Teilnahme.
Danke auch.
Sehr gerne, danke Ihnen.